Ich lese aus 2. Korinther 12 die Verse 1 bis 10. 2. Korinther 12 die Verse 1 bis 10. Dort sagt Paulus: Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, sondern nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwillen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus in mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Bis dahin das Wort Gottes. Herr, hab Dank für diese Worte des Apostels. Du siehst unseren ältesten Rally, siehst auch, dass er schwach ist, dass auch er zittert vor der Verantwortung, hier auf der Kanzel zu stehen und dein Wort vollmächtig weiterzugeben. Darum bitten wir doch, dass du ihn stärkst, dass du ihn trägst, auch durch diese Predigt, und dass du zu uns sprichst, Herr. Amen.
Ja, ihr Lieben, es ist schön, nach einigen Wochen wieder hier auf der Kanzel zu sein und euch im Wort zu dienen. Ich werde nachher auch noch in der zweiten Stunde, bevor es dann um das Seminar geht, an dem Daniel und ich teilgenommen haben, noch einmal eine kurze Erklärung in 3 oder 4 Punkten geben, warum ich diesen Block reingeschoben habe an verschiedenen Brüdern, die uns hier in den vergangenen Wochen gedient haben. Das werden wir übers Jahr in Abständen auch immer wieder erleben. Aber warum das so ein ganzer Block war, dafür werde ich euch nachher in der zweiten Stunde eine kurze Erklärung geben. Ja, unser Predigttext ist ein sehr anspruchsvoller Text und es war mir wichtig, da 7 Erkenntnisse des Apostels Paulus, die er nach meiner Erkenntnis geschildert hat in diesem Predigttext, sie an euch einmal wiederzugeben im ersten Teil der Predigt, und im zweiten Teil der Predigt wollen wir dann schauen, wie und in welcher Form wir das auf uns übertragen können oder sogar müssen. Der Apostel Paulus war, und ich bin davon überzeugt, dass es daran auch nicht den geringsten Zweifel gibt unter euch, er war ein besonderer Mensch dahingehend, dass Gott ihm nach seiner Bekehrung ganz besondere Gaben schenkte und auch, dass Gott ihm außergewöhnliche Erkenntnisse zuteil werden ließ. Und obwohl das für mich zumindest unbestreitbare Tatsachen sind, wusste der Apostel, und er hat dies auch deutlich immer wieder ausgesprochen, dass auch er letztlich ein schwacher Mensch gewesen ist, der nur so eine Autorität hatte und so stark sein konnte, weil Gott ihm trotz seiner menschlichen Schwachheit die Kraft und Vollmacht für seinen Dienst übertrug. Und der Apostel war sich auch nach seiner Aussage an vielen Stellen in der Schrift darüber bewusst, dass er persönlich sowie auch alle anderen treuen Gotteskinder immer wieder in der Gefahr stand, durch Dinge, die Gott durch sie bewirkt, dass er in der Gefahr stand, dadurch selbst ein wenig überheblich zu werden. Und wenn wir uns einmal die Auflistung der Dinge aus 2. Korinther anschauen, dann sehen wir hier nur einen kurzen Teil der Leiden, und die der Apostel durchzustehen hatte. Und dann fällt es mir persönlich allerdings schwer anzunehmen, dass Paulus einmal überheblich werden könnte. Aber dennoch wusste Paulus, dass jeder Mensch dazu neigt, überheblich zu werden. Und deswegen hier schreibt er im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, okay. Ja. Sie sind Diener des Christus, also die anderen Apostel und auch andere Diener Gottes. Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maß. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet? Und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Bis dahin einmal. Also wenn wir das lesen, was der Apostel um seines Dienstes für Christus willen erduldet hat und erleiden musste, dann fällt es einem doch wohl schwer, dass er sagt, ich könnte überheblich werden. Und dennoch war sich Paulus dessen bewusst, dass es zumindest möglich war, dass auch er sich einmal überheben könnte, dass er überheblich wurde. Aber nicht nur im Leiden hat Gott dem Apostel einiges zugetraut oder vielmehr zugemutet. Im Gegensatz dazu durfte Paulus auch Dinge hören, die niemals ein anderer vor ihm oder nach ihm zu hören bekommen hat. In Vers 3 wurde er ins Paradies, andere Übersetzungen sagen in den 3. Himmel, entrückt. Und was bedeutet das zum Beispiel, in den 3. Himmel oder ins Paradies entrückt worden zu sein, in einer Vision oder in einem Traum? Er sagt das ja mehrere Male, dass er sich dessen nicht bewusst war, ob es eine Vision war oder ob er das tatsächlich bildhaft gesehen hat. Aber Gottes Wort gibt uns Aufschluss darüber, wo Paulus gewesen ist. Und Gottes Wort gibt uns sogar Aufschluss darüber, dass es tatsächlich Unterschiede in den Himmelswelten gibt, und Gottes Wort zeigt uns das, diesen Unterschied sehr, sehr deutlich. Der erste Himmel, das ist die Erdatmosphäre. Wir sehen das 1. Mose 8,2. Dort heißt es: Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Das ist also der erste Himmel. Der zweite Himmel ist der interplanetare und interstellare Weltraum. Dort lesen wir in Jesaja 13, Vers 10, ja, die Sterne des Himmels und seine Sternenbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Das ist der zweite Himmel. Und der dritte Himmel, das ist der Wohnort Gottes. 2. Chronik 30, 27. Und die Priester, die Leviten, standen auf und segneten das Volk. Und ihr Rufen wurde erhört und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Das ist der Ort, das ist der Teil des Himmels, an dem sich Gott befindet. Und trotz der Kürze, in der Paulus beschreibt, was er hörte, lässt der Apostel keinen Zweifel daran, an welchem Ort er sich tatsächlich befand, nämlich an diesem Ort, als er diese Worte hörte. Er befand sich weder in der Erdatmosphäre noch in den Weiten des Weltraums, sondern er befand sich in der Gegenwart Gottes. Und deutlich hebt er hervor, dass er nicht sah, sondern hörte. Gott kann niemand sehen. Nun, was hörte er? Dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wie sollen wir das bitte verstehen? Nun, es waren Worte und eine ganz spezielle Botschaft, die ausschließlich für ihn persönlich bestimmt waren. Er durfte das, was er hörte, nicht wiederholen, selbst wenn er die Worte oder die Botschaft hätte wiedergeben können. Gott teilte ihm also auf diese Weise etwas mit, was nur für ihn, den Apostel Paulus, bestimmt war. Aber durch diese Tatsache war Paulus nun nicht der Überzeugung, dass er deswegen irgendeine Art Sonderstellung bei Gott gehabt hätte. Paulus erwähnt diese Situation auch nur einmal hier im 2. Korintherbrief. Und aus dem heutigen Text als Ganzes betrachtet, hat der Apostel verschiedene und bleibende und vor allem ihn prägende Erkenntnisse gewonnen. Und es wäre sicherlich segensreich, wenn wir am Ende des Gottesdienstes sagen könnten, dass zumindest ein Teil seiner Erkenntnisse auch zu unseren persönlichen Erkenntnissen geworden sind. Die erste Erkenntnis des Apostels war, dass Gott entschieden hatte, ihm einen Pfahl für sein Fleisch zu geben. Gott hatte entschieden, ihm diesen Pfahl für sein Fleisch zu geben. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Versteht ihr, Gott hat ihm diese besondere Schau zuteilwerden lassen, um damit in ihm etwas zu bewirken, um ihm besondere Kraft, um ihm besondere Weitsicht, um ihm besonders zu stärken. Und gleichzeitig, und das müssen wir begreifen, hat Gott jetzt gehandelt, wo wir Menschen sagen, ja, wie kann Gott das zulassen? Oder wie kann Gott so etwas tun? Und so können wir sehen, dass schon aus diesem Handeln Gottes heraus war es nicht eine Strafe für Paulus, sondern es war die Fürsorge Gottes. Er hat ihm diese besondere Erkenntnis gegeben und hat jetzt treue Fürsorge an Paulus getan, dass er durch dieses, was er sehen durfte und was etwas ganz Außergewöhnliches war, nicht größenwahnsinnig wurde, nicht einmal die Gefahr bestand, dass er das wurde. Deshalb hat Gott ihm etwas Bleibendes gegeben, das ihn immer daran erinnerte, wenn er auch einmal in der Gefahr stand, überheblich zu werden, dann erinnerte Gott ihn durch diesen Pfahl im Fleisch, dass das nicht sein durfte. Gott ordnete an, dass durch diesen Pfahl im Fleisch Paulus immer auf dem Boden der Tatsachen blieb. Und was erstaunlich ist, wir hören nicht einmal von Paulus, weder hier noch an anderen Stellen, dass er sagt, warum? Nicht einmal, sondern Paulus wusste, Gott ist Treue und Fürsorge, gehen oftmals über unser Verständnis hinaus. Und wir könnten überlegen, vom Morgen bis zum Abend und über Jahre, wir würden es oftmals nicht verstehen. Aber wir dürfen glauben, dass immer Gottes treue Fürsorge hinter dem Apostel und hinter dir und mir steht, wenn er Dinge in unser Leben hineinstellt oder wenn Dinge in unserem Leben passieren, die wir mit unserem Verstand weder erklären können, noch zudem wir ein fröhliches Halleluja und Amen rufen können. Die zum Dienst für Christus unersetzliche Demut sollte bei Paulus aufgrund dieser Offenbarungen nicht verloren gehen. Und da unser Herr und Gott um die fleischliche Schwäche der Menschen weiß, hat er eben in seiner liebevollen und fürsorglichen Art eine Vorsorge getroffen, die unseren menschlichen Empfindungen und Vorstellungen allerdings diametral gegenübersteht. Aber noch einmal, nicht Strafe, sondern Fürsorge sind die Beweggründe Gottes bei Paulus gewesen. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei mir und dir in vielen Situationen wirklich so ist. Wie glaubwürdig und wahrheitsgetreu die Bibel ist, zeigt sich auch einmal mehr daran, dass Gottes Wort nicht verschweigt, dass der Apostel nicht einfach sagte, okay, dann ist das eben so mit meiner körperlichen Einschränkung, sondern ganz im Gegenteil, dreimal bittet er Gott, ihn von diesem Leiden, von diesem Pfahl im Fleisch, wie der Apostel es bezeichnet, zu erlösen. Und dreimal erhält er von Gott die Antwort, sich an seiner Gnade genügen lassen. Und wir können uns das vorstellen, hoffentlich zumindest bei einem Menschen wie Paulus, wenn er sagte, dreimal hat er Gott gebeten, dann war das nicht mal am Morgen, Herr, bitte erlöse mich davon, vielleicht mittags nochmal, ach Herr, das tut wirklich weh, nimm das doch weg, und abends vielleicht nochmal etwas intensiver. Sondern wir können davon ausgehen, dass das ein Ringen mit Gott war. Vielleicht ähnlich wie dem, wie Jakob am Jabbok mit dem Engel des Herrn gerungen hat. Dreimal bat er den Herrn, ihn zu erlösen von dieser Sache. Und das Wunderbare ist, Gott ordnet nicht einfach etwas an und dann sagt er zu seinen Kindern, jetzt seht zu, wie ihr damit klarkommt. Sondern Gott antwortet ihm dreimal. Und zwar in seiner liebevollen, fürsorglichen Vaterliebe, Paulus. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Und jetzt passiert etwas. Jetzt lässt Paulus sich auch an dieser Gnade genügen. Er fängt nicht ein viertes und fünftes Mal an. Er fängt nicht an zu murren. Er fängt nicht an, mit Gott zu hadern. Er fängt nicht an, in Selbstmitleid zu versinken. Sondern er nimmt es aus Gottes Hand an. Und das ist das, was wir lernen können. Etwas anzunehmen und nicht in einem Dauerstreit mit Gott zu bleiben über etwas, was uns nicht gefällt. Denn eins ist klar, wir können nicht gegen Gott gewinnen. Egal, was wir unternehmen werden gegen etwas, was Gott angeordnet hat, wir können nicht gewinnen. Und solange wir anfangen, über Gottes Entscheidungen in unserem Leben mit ihm zu streiten, es besser zu wissen als der Allwissende und Allmächtige, solange werden wir Unfrieden haben und die Leiden werden sich nur noch verschlimmern. Aber in dem Moment, wo wir zu Gottes Wegen, zu Gottes Anordnungen in unserem Leben nicht nur ein Lippenbekenntnis Ja haben, sondern aus der Tiefe des Herzens sagen, ja Herr, ich nehme es aus deiner Hand an. In diesem Moment bist du nicht nur gehorsam, sondern als segensreichen Fluss wirst du Kraft bekommen, dieses Leiden tragen zu können, ohne dabei jedes Mal in Gefahr zu kommen, mit Gott neu darüber zu streiten. Und Gott wird das segnen. Er wird von dir Ströme des lebendigen Wassers ausgehen lassen, wenn du bereit bist, zu seinen Wegen und zu seinen Führungen Ja zu sagen. Solange du das nicht tust, blockierst du diesen Segensfluss, der von dir ausgehen soll, auch durch eventuelles Leid oder Schwierigkeiten. Seine zweite Erkenntnis war, dass er alles, also auch das Schwierige und Schmerzhafte, als eine gute Gabe, als von Gott, als das Beste Gegebene angesehen hat. Paulus haderte und murrte nicht anhaltend gegen Gott, ich habe das eben gesagt. Er versuchte mit Gott auch keinen Kuhhandel, indem er zum Beispiel sagte, ich kann meinen Dienst nur verrichten, wenn du mir diese Last, dieses Leiden nimmst. Für ihn war klar, er hatte Gott aus tiefstem Herzen dreimal gebeten, ihn von diesem Leiden zu erlösen. Und Gott sagte ihm, er solle sich an seiner Gnade genügen lassen. Das genügte dem Apostel. Er nahm das von Gott Gegebene für sich persönlich an und war von diesem Zeitpunkt her aus der Tiefe seines Herzens bereit, dieses, was Gott in sein Leben hineingestellt hat, als Teil seines Lebens zu akzeptieren. Hatte Gott ihn deswegen weniger lieb oder wertgeschätzt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oftmals, ihr Lieben, zeigt Gott uns sogar seine Wertschätzung darin, wie wichtig wir ihm sind, dass er sagt, liebes Kind, ich mute dir etwas zu, weil ich weiß, dass du durch meine Stärke in dir mich dadurch verherrlichen wirst in der Welt. Das ist manchmal eine Ehre, auch Leiden zu tragen. Die dritte Erkenntnis war, dass Paulus erkannte, dass er nur in seiner Schwachheit, also nur dann, wenn er als Mensch praktisch passen musste, immer wieder Gottes übernatürliche Stärke erfahren konnte. Niemals wäre der Apostel auch nur aus einer einzigen der vielfältigen und so unmenschlichen und lebensgefährlichen Situationen herausgekommen, wenn der lebendige Gott nicht mit übernatürlich göttlicher Kraft eingegriffen hätte. Deswegen, alles das, was Paulus erlebte, das ließ Gott ihn auch erleben und er ließ ihn immer wieder erkennen, du, hier wärst du verloren, aber ich mit meiner allumfassenden Macht habe dir gezeigt, dass ich dich aus allem herausbringen kann. Und das durfte Paulus immer wieder erfahren. Paulus erkannte noch einmal, dass er nur in seiner Schwachheit, also nur wenn er als Mensch praktisch passen musste, immer wieder Gottes übernatürliche Stärke und sein Eingreifen erfahren durfte. Vierte Erkenntnis. Paulus hatte Gewissheit darüber, dass die Quelle für all seine Bedürfnisse allein der lebendige und allmächtige Gott sein konnte. In jeglicher Situation wusste Paulus genau, zu wem oder wohin er gehen musste, um klare geistliche Wegweisung oder sogar materielle Versorgung zu erfahren. Nur aus dieser seiner festen und unumstößlichen Gewissheit heraus konnte er auch der Gemeinde zu Philippi schreiben, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen, egal welches Ausmaß, vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, auch den Verstand der vermeintlich intelligentesten Menschen, wird eure Herzen und auch eure Gedanken bewahren, er wird sie lenken in Christus. Paulus wusste, wo die Quelle für all seine Bedürfnisse war. Und genau dieser Gemeinde in Philippi dankte er auch für die mehrfach finanzielle Unterstützung, aber auch das in der festen Gewissheit, dass der Herr die Geschwister dieser Gemeinde bereit machte, ihn finanziell zu unterstützen. Und das, obwohl die Gemeinde zumindest nicht jedes Mal in der Lage war, eigentlich ein finanzielles Opfer zu bringen. Und hier können wir das sehen, wie Gott handelt. Paulus ließ sich finanziell, materiell nur von dieser Gemeinde unterstützen. Warum, wissen wir nicht genau. Er hatte eine besonders enge Beziehung zu dieser Gemeinde. Aber die genauen Hintergründe, zumindest ich, habe sie in der Bibel nicht gefunden. Und diese Gemeinde war also nicht so, wie vielleicht die in Laodicea, die meinte, besonders reich zu sein und Geld spielt keine Rolle und so weiter. Und diese Gemeinde war manchmal gar nicht in der Lage dazu, Paulus zu unterstützen. Und hier sehen wir unseren Herrn und Gott. Er hat aber plötzlich gegeben der Gemeinde, auf wieder diesen übernatürlichen Wegen, sodass diese Gemeinde Paulus, der ja nur von dieser Gemeinde Gaben annahm, ihm materiell unterstützen können. So ist Gott. Er ist nicht nur, dass er uns geistlich versorgt, sondern er versorgt uns auch mit dem, was wir wirklich körperlich auf dieser Erde zum Leben benötigen. Wir dürfen uns immer darauf verlassen. Ich erinnere dabei immer noch mal an das Volk Israel. Israel ist ja immer ein schönes Beispiel, einmal ein warnendes, aber auch ein, wenn Gott sich zu einem Volk bekennt, dass Gott immer dazu steht. Und das sind wir als seine Gemeinde heute ja auch. 40 Jahre Wüstenwanderung, es hat ihnen nie an etwas gemangelt. Wir sehen das hier in Philipper 4, 10 bis 20. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, in Christus Jesus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier seht ihr, Paulus wusste das. Ihr wart eigentlich gar nicht dazu in der Lage, aber Gott hat es möglich gemacht, dass ich über euch doch reichlich versorgt bin. Und da ist ein Satz, den wir auf keinesfalls überlesen wollen. Nochmal zurück. Na, wo ist denn nun die Rechnung? 17? Genau. Dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Hier können wir wieder sehen, wie sich auch das Wort Gottes bestätigt. Geben ist seliger als nehmen. Und ich kann euch sagen, wer gibt, wird reichlicher empfangen, als er gegeben hat. Das ist nicht meine persönliche Erkenntnis, das ist eine Verheißung der Schrift. Und die hat sich immer wieder erfüllt. Wir sehen hier deutlich, dass Gott kann und Dinge möglich macht, wo es für Menschen unmöglich ist. Fünfte Erkenntnis. Paulus erkannte, dass für Gott sein Dienst als Apostel wichtiger war als seine persönlichen Wünsche. Seine Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott bewahrte sein Herz davor, dass er an Gott irgendwelche Bedingungen für seinen Dienst stellte. Wenn wir uns den Text genau anschauen, können wir das daraus schlussfolgern, dass es ihm nicht einmal in den Sinn kam, etwa von Gott zu verlangen, dass er ihn doch bitte erstmal von seinem Leiden heilen sollte, bevor er ihm wieder voll zum Dienst zur Verfügung stehen würde. Paulus war bereit, auch mit seinem Pfahl im Fleisch, dem Herrn mit voller Überzeugung, mit ganzer Hingabe zu folgen und zu dienen. Ob als kerngesunder Mensch oder krankheitsbedingt bleibend eingeschränkt, für Paulus machte das keinen Unterschied. Er war davon überzeugt, dass wenn es nötig war, etwas zu tun, was sein körperlicher oder sogar sein seelischer Zustand eigentlich gar nicht zulassen würden, dass Gott ihm die Kraft geben würde. Denn Gott ist es, der in ihm, das sagt auch Jakobus, das Wollen und das Vollbringen, sondern auch noch das Gelingen schenkt. Davon war der Apostel überzeugt. Das trieb ihn an. Das war seine Zuversicht. Das war seine Erkenntnis. Sechste Erkenntnis. Paulus erkannte, dass er durch die persönlich erfahrenen und von Gott zugelassenen oder sogar angeordneten Schwierigkeiten selbst zu einem viel wirksameren Trostspender für andere geworden ist. Das, was er erfahren hatte an Misshandlungen, was er an Schwierigkeiten erfahren hatte, bis hin zu diesem bleibenden Leiden, dadurch war Paulus in der Lage, andere Menschen zu trösten. Er war in dieser für ihn, so hat er das gesehen, glücklichen Lage, jemandem nicht nur das Wort Gottes sagen zu dürfen, sondern zu sagen, ich habe das selbst erlebt. Und wir wissen ja selbst, wie fruchtbringend es ist, wenn wir Menschen über Gottes Wort erzählen und ihnen dann auch bestätigen können, wie Gott in unserem Leben in ähnlichen Situationen wunderbar gehandelt hat, wie liebevoll und fürsorglich er an uns gehandelt hat. Das wird auch unser Zeugnis viel glaubhafter machen, wenn Gott uns diese Dinge erleben lässt und wir es aus Erfahrungen berichten können. Paulus wurde dadurch zu einem viel wirksameren Trostspender als vorher. Er war sich sicher, dass der lebendige Gott die Widrigkeiten in seinem Leben zuließ, weil er damit ein Ziel verfolgte im Leben des Paulus. Er sah Gottes Führungen nie als Strafe an, sondern, jetzt hört bitte genau zu, er sah Gottes Führungen nie als Strafe an, sondern als Vorbereitung auf jeden neuen anstehenden Dienst und letztlich sogar als Zubereitung für den Gang in die Herrlichkeit. Versteht ihr? Gott mutet uns etwas zu. Er stellt etwas in unser Leben hinein oder lässt etwas zu, wo wir uns anfangs mit Händen und Füßen gegen wehren. Und Gott verfolgt damit das Ziel, er will jetzt vor uns liegend etwas durch uns bewirken, wo wir aber diese Erfahrung brauchen, die er jetzt uns machen lassen will. Und wenn wir uns jetzt dagegen sträuben, wird Gott das nicht davon abhalten, dass er uns trotzdem in diese Situation kommen lässt. Und dann werden wir spätestens dann merken, dass wir eigentlich das, was Gott vorher in unser Leben stellen wollte und wo wir uns gegen Hände und mit Händen und Füßen gegen gewehrt haben, jetzt eigentlich nötig gewesen wäre, um den Dienst in dieser Art und Weise zu tun, wie Gott es vorgesehen hatte. Da lässt Gott uns unsere Erfahrungen machen. Und deswegen, ihr Lieben, wir dürfen daraus lernen, nicht immer sofort alles abzulehnen und sagen, Herr, nimm diesen Kelch von mir, sondern wirklich zu sagen, Vater, ich erkenne das nicht und das ist schwer für mich und lass doch diesen Kelch, wenn möglich, an mir vorübergehen, aber dein Wille möge geschehen. Herr, vielleicht willst du mich durch diese Sache jetzt vorbereiten für einen gesegneten Dienst, den ich für dich tun darf. Denk zumindest mal darüber nach und haltet nicht gleich immer mit dem Gebet dagegen und sag, Herr, erlöse uns von dem Übel, sondern Herr, ist es vielleicht dein Wille, dass ich das durchstehe, damit ich danach einen segensreichen Dienst tun kann? Worin er selbst von Gott geschliffen wurde, Paulus, da wo er selbst in aller Not Gottes Führung, seine Fürsorge und sein göttliches Eingreifen, aber auch seinen Trost erfahren hat, war er in der Lage, anderen praxisnah davon zu berichten. Und seine letzte Erkenntnis in diesem Text, Paulus erkannte, dass es trotz der schwierigsten oder sogar aussichtslos erscheinenden Umständen nötig ist, dem Herrn dankbar zu loben und ihn zu preisen. Und wenn er das tat, durfte er immer wieder die Erfahrung machen, dass der Herr gerade dann die Fenster des Himmels öffnete und Segen der Fülle herabsendete. Schauen uns dazu einmal eine Stelle in der Apostelgeschichte an. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, da war Paulus wieder dabei, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Wir müssen uns mal genau damit befassen, was die sicher verwahren bedeutet. Sie sind nämlich in die unterste Abteilung des Kerkers gekommen. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Könnt ihr auch mal nachlesen, was das damals bedeutete. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wir sehen also, auch die harten Jungs, die da drinnen waren, entweder mussten sie zuhören oder sie waren sogar dankbar dafür, endlich mal etwas zu hören als nur die Schelte der Gefängnisaufseher. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Also spätestens da, wo einer sagt, naja gut, da sind halt zwei Erdplatten aufeinander getroffen, die haben Glück gehabt, da ist ein Erdbeben entstanden. Wenn wir den letzten Vers sehen, dann sehen wir, dass es Gottes Eingreifen war. Man kann aber immer sagen, entweder man akzeptiert auch gegebene Beweise der Bibel oder man sagt immer von vornherein, ach Blödsinn, und wischt das vom Tisch. Man kann sich selber auch blind machen für Wahrheiten. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Es war ein sehr loyaler Mann. Er wusste, jetzt muss ich mich verantworten, dann setze ich mein Leben lieber selber ein Ende, bevor ich das erfahre, was er vielleicht gerade an Paulus getan hatte. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Hier können wir sehen, hier wird der Folterknecht selber zum Sklaven. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann geht es ja weiter. Der hat sich ja bekehrt mit seinem ganzen Haus. Hier können wir sehen, eine Situation, wie sie härter eigentlich nicht geht. Aber Paulus und Silas lobten Gott. Und dann kommt der Segen. Dann greift Gott übernatürlich ein. Und dann sehen wir, was hier passiert, welcher Segen. Versteht ihr, wenn Paulus und Silas nicht getan hätten, sondern wieder gesagt hätten, Herr, musste das jetzt auch noch sein? Nicht nur, dass wir im Gefängnis sind, nicht nur, dass wir geschlagen wurden, nicht nur, dass unsere Füße im Stock sind. Herr, irgendwann hat doch mal jedes Leid ein Ende. Erbarm dich doch endlich mal. Nein. Sie lobten Gott in dieser, und das war kein, wie man sagt, Zweckoptimismus. Ja? Es gibt ja Zweckoptimisten, die gehen zum Arzt und der Arzt sagt, na, sie haben nur noch 6 Monate zu leben und er sagt dann, juhu, hätten ja auch nur 3 Monate sein können. Das war das nicht. Das waren keine Zweckoptimisten. Das waren geistliche Erkenntnisse und Erfahrungen. Anzunehmen und Gott zu danken und zu loben. Und dann öffnete Gott die Fenster des Himmels und der Segen floss. Wir sehen ja nicht nur, dass es dann heißt, und er bekehrte sich und Paulus wurde wieder ins Gefängnis gesteckt. Nein, wenn wir das weiterlesen, es lohnt sich zu lesen. Er nahm sie zu sich nach Hause, wusch ihnen die Striemen aus. Das heißt, er versorgte sie ärztlich, soweit das möglich war. Wir sehen, Gott lässt sich nie etwas schenken. Nun, das waren 7 kurze Erkenntnisse des Apostels Paulus. Aber welche Erkenntnisse hast du heute aus Gottes Wort für dich ganz persönlich erhalten? Ist es möglich, dass es auch in deinem Leben vielleicht etwas gibt, was du mehr als alles andere verändert haben möchtest, bis dahingehend, dass du auch dem Herrn bereits mehrfach über einen längeren Zeitraum um Veränderung gebeten hast und es passiert einfach nichts? Hast du es zumindest einmal in Erwägung gezogen, dass der Herr auch dir aus Gnade vielleicht in dieser Form einen Pfahl für dein Fleisch gegeben haben könnte, damit auch du dich nicht überhebst oder vielleicht überheblich wirst? Ist es möglich, dass der Herr Jesus auch dir das zumutet, damit du ernsthaft in seiner Spur bleibst und dir die Gewissheit nicht abhanden gekommen ist, dass du in allen Dingen von ihm abhängig bleiben sollst? Denke niemals, dass er, der gütige und barmherzige Herr, dir einen Pfahl für dein Fleisch lässt, weil er dich dauerhaft strafen will. Darüber darfst du nie nachdenken. Das tut Gott nicht. Wenn er es jedoch tut, dann sind vielmehr seine Gnade, seine Güte und sein vorausschauender Blick die Gründe dafür, dass er dir diesen Pfahl zumutet. Wie ist es bei dir? Hast du einmal darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, auch Gott dafür zu danken, was er in dein Leben hineingestellt hat, was dir so ganz und gar nicht gefällt? Ich meine hier wirklich ja nicht das Schöne und Angenehme, sondern auch für die Not und für die Schwierigkeiten, die vielleicht sogar ganz aktuell jetzt bei dir an der Tagesordnung sind. Danken wird deine Sichtweise ganz sicher verändern. Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob du Gott in gewisser Weise anklagst, weil er scheinbar nichts für die Veränderung deiner Situation unternimmt, Oder ob du ihm dankst, weil du durch den Geist Gottes die Gewissheit im Herzen trägst, dass auch dir wirklich alle Dinge zum Besten dienen sollen. Wie ist das bei dir? Möchtest du nicht auch die übernatürliche Kraft Gottes immer wieder neu erfahren oder erleben? Dann, liebes Gotteskind, brauchst du erst einmal die Erkenntnis des Apostels Paulus, dass Gottes Kraft in besonderer Weise in der menschlichen Schwachheit zur Entfaltung kommt. Versteht ihr, solange wir immer die Macher bleiben, solange wir immer noch stark sind, wird Gottes Kraft, von der wir hier gehört haben, nicht in uns mächtig. Erst wenn wir immer wieder erkennen, dass es mit unserer Kraft, mit unseren Erkenntnissen nicht geht und wir sagen, Herr, vergib, wir haben hier wieder einen aussichtslosen Kampf geführt, weil du nicht der Heerführer bist, dann, wenn wir unsere Schwachheit vor Gott auch aussprechen und anerkennen, und zwar nicht nur mit den Lippen, sondern immer wieder auch aus der Tiefe unseres Herzens sagen, Herr, wir nehmen uns jetzt zurück, wir übergeben dir die Sache, dann werdet ihr erfahren, dass Gottes Kraft in deiner menschlichen Schwachheit voll zur Entfaltung kommt. Es ist zu dem Zeitpunkt, wo du deine eigene Schwachheit erkennst oder besser noch anerkennst und dir in deinem Herzen die totale Abhängigkeit vom Herrn vollauf bewusst wird. Erst dann bist du an dem Punkt, wo Gott dich gern sehen möchte und er sich deiner ganz neu vielleicht wieder annimmt und die Dinge dahingehend verändert, wie es ihm wohlgefällig ist und wie es für dich wirklich am besten ist. Wie ist es bei dir? Welches ist deine Quelle, in der du nach Orientierung, in der du nach Kraft, nach Zuspruch, nach Erkenntnis, nach Trost, nach Ermutigung und auch nach Schutz suchst? Paulus wusste sehr genau, wo er das alles in überreichem Maß finden wollte und finden konnte und auch gefunden hat. Wenn du die eben genannten Dinge woanders suchst, als allein bei dem lebendigen Gott in Christus Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn der Herrlichkeit, dann wird es dir an Enttäuschung niemals mangeln. Wenn du sie irgendwo anders suchst, wird es dir an Enttäuschung nicht mangeln. Suchst du sie aber bei ihm, wirst du Kraft, wirst du Freude, wirst du Dankbarkeit, wirst du Erholung und Trost erfahren. Und dazu gibt es ein kraftvolles und herrliches Wort Gottes aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe, sagt der Psalmist, kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Versteht ihr? Ihr könnt sonst wohin laufen und suchen, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber wirkliche Hilfe, wirklichen Trost, wirklichen Schutz, wirkliche Orientierung und Perspektive bekommt ihr nur bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat, bei dem allmächtigen und dreieinigen Gott. Wie ist das bei dir? Bist du auch bereit, gegebenenfalls deine eigenen Wünsche hinter den Willen Gottes und den Dienst für den Herrn Jesus zurückzustellen? Hast du auch die nötige Ehrfurcht vor dem lebendigen und heiligen Gott, sodass du dein Herz und auch deine Lippen davor bewahrst, irgendwelche Bedingungen für deinen Gehorsam oder deinen Dienst für ihn oder an ihn zu richten? Bist du bereit, auch mit einem von ihm gegebenen Pfahl im Fleisch, ihm weiterhin treu und dankbar zu folgen und das zu tun, was er dir aufträgt? Denke bitte immer daran, vergiss es bitte nie. Gott, der Herr, ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt, auch bei dir und bei mir. Und Gott ist es auch, ihr Lieben, er gibt die Garantie dafür. Wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen und hier unsere Augen zu ihm aufheben und unsere ganze Kraft von ihm erwarten, dann gibt er auch das Gelingen. Dann ist nicht, ja vielleicht gelingt das dann und wir können ja mal versuchen. Nein, wir können gewiss sein. Gott wirkt das Wollen, das Vollbringen und er schenkt das Gelingen. Punkt. Dickes Ausrufezeichen dahinter. Du in deiner Schwachheit wirst es nicht können, aber er mit seiner unüberwindbaren Stärke und Vollmacht in deiner Schwachheit umso mehr. Was denkst du, wäre es nicht möglich, dass der Herr auch dich vielleicht schwere Zeiten und brenzlige Situationen erfahren lässt, damit auch du durch diese Dinge in der Lage bist, andere zu trösten und zu ermutigen, die Ähnliches erleben und durchmachen, in der Gegenwart oder auch in der Vergangenheit? Es gibt kein glaubwürdiges Zeugnis oder es gibt kein glaubwürdigeres Zeugnis, als wenn du auf der Grundlage von Gottes Wort, so wie der Apostel Paulus, persönliche Erfahrungen mit dem Herrn mit anderen teilen kannst. Und zwar nicht nur die positiven, sondern auch die schweren und schwierigen Dinge des Lebens, bis hin zum Verlust von liebenden Menschen. Es ist wirklich so. Es entspricht den Tatsachen, dass Not und Schwierigkeiten, dass Gott es sie seine Kinder erfahren lässt, damit sie in besonderer Weise anderen Trost und Mitgefühl aussprechen können. Erfahrungen auf diesen Gebieten dienen eben auch dir und mir persönlich niemals zur Strafe, sondern vielmehr auf der einen Seite zur Vorbereitung auf etwas, was du vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennen kannst, und auf der anderen Seite sind sie auch für dich die Vorbereitung zur Vollkommenheit, wenn der Herr dein Leben vollendet auf dieser Erde und auch du in das verheißene Paradies kommst, bis der Herr dann wiederkommt und er den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Mal ganz ehrlich, wie ist es bei dir? Bist du jetzt eher mit deiner Lebensführung unzufrieden? Oder verfügst du durch die Gnade des Herrn über die notwendige geistliche Reife, dass du auch zu den menschlich gesehen schwierigen und mitunter notvollen Wegen des Herrn von Herzen Ja sagst und das auch zeigst, indem du das Danken und das Loben wirklich nicht vergisst? Denn wenn du das tust, dann wird der Herr auch für dich immer wieder zu seiner Zeit die Fenster des Himmels öffnen und Segen der Fülle über dich ausschütten, sodass auch für dich das Wort Gottes gelten soll: Ich will dich segnen und du sollst zum Segen auch für andere werden. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in aller Zukunft, die diese Erde noch haben wird. Ich schließe mit einer wunderbaren Verheißung an dich persönlich. Diese Verheißung war ursprünglich dem Volk Israel vorbehalten, aber nun gilt sie auch der Gemeinde des Herrn, all denen, die durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, vor Gott als gerechtfertigt gelten. Dann habe ich sie nicht auf Folie, aber ich nenne sie euch gerne. Diese Verheißung, die sollst du jetzt ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen. Jeder Einzelne von euch. Jesaja 43, 1 bis 3. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme musst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir können nur loben und preisen, dich anbeten und dir Dank sagen für dein kostbares Wort. Ja, Herr, unsere Lebensführung durch dich ist in vielen Punkten identisch und ähnlich, aber auch an genauso vielen Punkten unterschiedlich. Aber Dank sei dir dafür, Vater im Himmel, dass jeder von uns gleich wertgeachtet ist vor dir. Und dass du in deiner Allwissenheit und treuen Fürsorge unseren Lebensweg bestimmst, und zwar zu unserem Besten. Und so hilf uns, Herr, dass das, was du in unser Leben hineinstellst, dass wir es lernen anzunehmen und dir dafür zu danken. Denn dann werden wir erfahren, Herr, dass wir nicht ins Murren abdriften und dass wir mit dir hadern und dass wir einen Kampf versuchen mit dir zu führen, den wir nie gewinnen können, sondern wenn wir endlich lernen, auch Dinge, die uns nicht gefallen, aus deiner guten und fürsorglichen Vaterhand anzunehmen, dass sie uns zum Besten dienen und dass du uns dadurch befähigst, dir noch treuer und fester zu dienen und dass auch dadurch, Herr, Ströme des lebendigen Wassers von uns zum Segen für andere ausgehen werden. Hab Dank, Herr Jesus, dass du dein gutes Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst, Herr, bis auf den Tag deiner Wiederkunft. Amen.